Hallo zusammen. Und bevor wir jetzt starten mit dem allerersten Soapycast, möchte ich nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir zurzeit unseren 20. Geburtstag feiern in der ACG, wo es einige Events gibt, bei denen ihr ordentlich Awards abstauben könnt. Unter anderem befindet sich auch ein Awardcode hier in diesem Podcast. Und dann bekommt ihr ein Award dafür, dass ihr meinen Podcast angehört habt. Dankeschön und viel Spaß im Mai während unserer Geburtstagszeit und vor allem viel Spaß jetzt hier bei dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum allerersten Sophiecast. Ich bin eure Moderatorin Seife und ich spreche heute gemeinsam mit Reiko.
Hallo.
Und dem lieben Kalitrax.
Hallo.
Über das Thema Japanreise. Die beiden waren nämlich schon in Japan. 2018 habe ich mich gerade nochmal frisch informiert. Und ich will jetzt einfach wissen, wie ihr euch dazu vorbereitet habt. Was waren finale Entscheidungen? Und deswegen fange ich schon mal direkt an mit meiner ersten Frage. Was kam denn eigentlich dazu? Warum habt ihr gesagt, ich will jetzt, lass uns nach Japan fliegen, warum als Gruppe?
Also ja, das ist eher auf meinem Mist gewachsen, oder?
Ja, ich sag mal so, das war auf unserer beiden Mist, dass nachher Felix und Chrissy mit sind, war dann so, ich will nicht alleine mit zwei Weibern sein und die Entscheidung war eigentlich, wir wollten immer schon nach Japan und irgendwann haben wir gesagt, hey, jetzt mal, ne? Weil wer weiß, wann wir sterben.
Ja.
Also geht's jetzt nach Japan. Und dann war das eigentlich relativ schnell beschlossene Sache, dass wir sagen, okay, Lari, die fliegen zu 100%. Aber ja, alleine wollten wir auch nicht unbedingt. Dann hat sich relativ schnell Chrissy, aka Neko, angeschlossen. Und zu meiner männlichen Unterstützung, damit ich nicht allein mit den zwei da bin, hat sich noch der Felix angeschlossen.
Also Frey.
Ja. Und dann war das relativ easy, das alles zu managen.
Nicht schlecht. Ja. Was ich halt denke, also viele aus dem Forum wollen ja wahrscheinlich auch noch nach Japan, wenn sie noch nicht da waren, inklusive mir. Aber es ist ja immer auch ein bisschen was Teureres, finde ich. Also man geht dann ja auch wahrscheinlich nicht, ihr wart ja auch drei Wochen wart ihr weg?
12 Tage waren wir.
Ja, 2,5 Wochen.
Und ihr habt euch ja auch wesentlich mehr angeschaut als jetzt nur Tokio oder so, ne?
Richtig.
Ja, wir waren noch in Kyoto und in Osaka.
Ja.
Und war das denn von Anfang an auch schon klar, dass ihr gesagt habt, wir wollen jetzt nicht nur Tokio anschauen, wir wollen auch noch nach...
Ja,
Wir haben halt schon halt so ein bisschen geschaut, also was halt gut erreichbar ist und dass wir halt trotzdem noch viel mitnehmen können.
Also wir haben uns im Prinzip am Anfang erstmal so eine, was möchten wir in Japan denn eigentlich gerne sehen, was würde uns reizen? Mhm. Und dann ist relativ schnell rausgekommen, dass das auf jeden Fall Osaka ist, Kyoto und Tokio. Tokio war klar, weil wir gesagt haben, Tokio muss man ja im Prinzip, wenn man schon drüben ist. Wären wir dumm, wenn wir sagen, wir gehen nicht dorthin. Wenn wir nochmal fliegen sollten, muss ich es jetzt nicht unbedingt nochmal haben, weil ich mir sage, okay, wir waren ja schon dort. Mhm. Also ich würde dann beim nächsten Trip zumindest primär sagen, okay, andere Sachen, aber definitiv beim ersten Trip Tokio war klar. Aber 2 Wochen Tokio alleine wäre too much gewesen. Wir wollten ja auch ein bisschen was sehen vom Land. Deswegen war Osaka und Kyoto noch eine ganz gute Entscheidung eigentlich, die wir eigentlich auch nicht bereuen. Also
genau.
Also ich zumindest nicht.
Okay. Ich auch nicht.
Warst du sehr gut, ja?
Oh ja.
Das ist schön. Ja, und wie muss man sich eigentlich vorbereiten? Also abgesehen davon, dass man ja einen Reisepass braucht man auch irgendwie was anderes? Muss man irgendwie zusehen, dass man da irgendwie vor Ort so eine SIM-Karte hat, wenn man ins Internet will oder so, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie gratis WLAN im Internet, im Hotel hat?
Also wir haben uns vorab informiert und auch wegen Visa. Und Visa brauchst du ab 90 Tagen im Land.
Ah, okay, ja gut.
Da wir ja unter diesen 90 Tagen waren, war das für uns egal. Oder sind es 90 Tage? Ich müsste mal lügen. Ich glaube 30 oder 90 Tage. Auf jeden Fall waren wir unter dieser Frist.
Und was SIM-Karten halt betrifft, also im Internet kann man sich ja vorher was bestellen. Also man gibt halt an, dass man halt 2 Wochen da ist oder meinetwegen 30 Tage und das kann man sich bestellen. Aber irgendwie haben wir es dann halt doch nicht gemacht und dann haben wir das halt vor Ort gemacht. Man konnte sich halt zwischen einem Portable WLAN-Gerätchen entscheiden oder eine SIM-Karte. Also ich habe halt die SIM-Karte genommen.
Hi, Portable WLAN, sag ich dann nur.
Was war besser?
Ich fand die SIM-Karte richtig gut.
Ja, prinzipiell hätte ich auch die SIM-Karte genommen. Das Problem war, mein iPhone 7 war davor in der Werkstatt.
Oh.
In Reparatur. Ja. Und ich habe ein Ersatzhandy, ein iPhone 4 von meinem Dad mitgenommen. Hm. Und zum Telefonieren hätte uns das alle mal gereicht. Ich hatte noch eine Kamera dabei zum separat fotografieren. Das Problem war, wir haben uns diese SIM, also wir sind dort gelandet und haben uns erstmal SIM-Karten am Airport geholt. Wahrscheinlich waren die schon überteuert und wir hätten sie wahrscheinlich im Internet günstiger bestellen können.
Wobei es wurde mir ging vom Preis her.
Ja, es war preislich in Ordnung. Ich sag, wir hätten sie im Internet vielleicht günstiger haben können, aber es hat dahingestellt. Das Problem war, wir haben diese SIM-Karten gekauft, weil wir gesagt haben, wenn wir diesen Portable WLAN, das ist so ein kleiner Hotspot, kaufen, den hat einer von uns dabei. Wenn die anderen irgendeiner verloren geht, haben die ja kein Internet und können die mir ja nicht mal anrufen. Richtig. Also war die Option mit SIM-Karten, falls jemand verloren geht, weil er, keine Ahnung, falsch ausgestiegen ist auf der falschen Seite oder sich verlaufen hat, weil man sich kurz getrennt hat, die bessere Option. Was beim iPhone 4 allerdings nicht ging. Ja. Deswegen habe ich im Prinzip, ich glaube, 50 Euro... Genau, die SIM-Karte kaufen müssen, die dann nicht ging. Ich konnte sie auch nicht umtauschen, weil ich sie schon ausgepackt hatte. Und habe dann im Prinzip eine SIM-Karte für 30, 40 Euro direkt mal in den Müll schmeißen können.
Oh nein.
Ja. War ärgerlich. 5 Minuten im Land, 40 Euro rausgeschmissen.
Deswegen Android.
Ja, ja, aber es war halt, prinzipiell lag es einfach dran, dass das Handy zu alt war für diese SIM-Karte. Der WLAN-Hotspot war jetzt aber auch nicht das Problem. Man musste ihn halt separat laden. Ich habe ihn halt immer wieder ausgemacht, damit er nicht den Akku leer zieht und ich dann am halben Tag plötzlich kein Internet mehr habe.
Ja. Vor allem
auch, aber sonst ging es super damit.
Vom Empfang her, also mit WLAN-Hotspot oder SIM-Karte, man hat halt verdammt gutes Internet.
Ja.
Also du kannst halt irgendwo im Nirgendwo sein, also wo halt absolut gar nichts ist oder in irgendwelche Berge, du hast top Empfang.
Ja, es ist halt einfach eine viel, viel bessere Netzabdeckung als hier in Europa.
Ja, definitiv. Also wir waren ja auf dem Hakone und wir hatten super LTE-Empfang. Mitten in der Pampa auf dem Berg oder im Wald.
In der S-Bahn oder sowas, dann hast du halt auch einen Top-Empfang. In der S-Bahn in Deutschland hast du halt einfach einen Kack-Empfang, also zumindest bei mir hier.
Ja, bei mir auch. Meistens irgendwie Edge oder sowas, wo du halt
genau. Ja, Pan, es funktioniert alles einwandfrei.
Ja. Also internettechnisch top.
Okay, das ist schon mal ein gutes Fazit. Und wie war das mit der Bahntickets oder öffentliche generell irgendwie? Seid ihr mit dem Bus gefahren? Seid ihr mit dem Taxi gefahren? Seid ihr überall nur mit
Shinkansen? Taxi sind wir gar nicht gefahren.
Wir sind im Prinzip immer nur Metro gefahren.
Ja.
Und das lief auch super easy. Also wir haben uns relativ schnell dazu entschlossen, uns solche Prepaid-Karten im Prinzip, das sind so wie so Abo-Karten, wo du Geld draufladen kannst. Mhm. Und wenn du in den Bahnhof reingehst, dann checkst du dich ein mit dieser Karte und wenn du den Bahnhof wieder an deine Destination verlässt, checkst du dich aus und dir wird das Guthaben abgebucht, was du verbraucht hast. Ja,
du hältst es dann halt einfach hin und da ist halt wie so ein Tor, also man kommt da nicht einfach so durch, ja, man muss die Karte hinhalten.
Ah, okay. Und das ist halt relativ gut, wahrscheinlich dann auch zumindest auf Englisch irgendwie ausgeschildert, dass man das als jetzt absoluter Kanji-fremder Mensch gut lesen kann und weiß,
wie man das ist. Das und durch die Farben erkennt man auch ziemlich vieles gut.
Ja, also man muss wirklich sagen, das Metrosystem super. Es ist übersichtlich, man findet sich eigentlich immer zurecht. Auch mit den JR-Zügen, also mit diesen Regio-Zügen, wenn man damit fahren musste, war nie das Problem. Und ich muss wirklich sagen, wenn wir irgendwo hin wollten, haben wir das in Google eingegeben und Google hat dir wirklich punktgenau gesagt, welche Station du einsteigen musst, wie viele Stationen und wo du aussteigen musst. Das war also wirklich.
Also man kann sich gut auf Google Maps quasi verlassen.
Ja, super. Die Leute sind arschfreundlich und helfen dir, wo es geht.
Okay. Ja. Also aber kann man auch. Würdest du sagen, nicht zögern und ruhig mal versuchen, Leute auf Englisch anzusprechen? Oder eher?
Wir haben eigentlich jetzt nicht groß angesprochen, aber also, wenn, dann ja.
Also wenn man halt irgendwie verloren ausgesehen hat, dann kam eigentlich schon ein Japaner angesprungen und hat uns Hilfe angeboten.
Also wieder übliche Höflichkeit.
Also man kann sich mit Händen und Füßen trotzdem irgendwie unterhalten.
Ach, cool. Also wir hatten zum Beispiel gleich am Anfang in Osaka das erste Problem. Ja. Wir hatten alle Reiseunterlagen ja im Prinzip dabei, die ganzen Buchungsbestätigungen, die Wegweiser, alles. Und wir sind in Osaka gelandet, haben uns die Handykarten gekauft und den Zug genommen, der auch easy zu finden war und auch wo wir aussteigen mussten. Und sind an dieser Haltestelle gestrandet und stehen da und denken so, scheiße, wir finden die Unterkunft nicht. Weil ich muss dazu sagen, wir haben Airbnb gebucht und die Buchungsbestätigung wurde im Deutsch geschrieben, also auch die Adresse nach deutschem Format, was allerdings in Japan anders geschrieben wird wohl. Und wir haben es bei Google nicht finden können, wo das ist. Und dann standen wir dort 5-10 Minuten echt verloren rum und dachten so, ja scheiße, was machen wir jetzt? Ja. Und dann ist ein alter Japaner auf dem Fahrrad vorbeigefahren, ein alter Mann, hat uns gesehen und hat uns im Prinzip mit Händen und Füßen zu verstehen gegeben, wir sollen ihm folgen. Und anfangs dachten wir es.
Zur Polizei gebracht.
Genau, und hat uns dann zur Polizeistation gebracht, zwei Straßen weiter, die uns dann verklickert haben, wo es ist. Dann haben wir es auch gefunden. Das war wirklich, also man muss sagen, wir haben den nicht mehr angesprochen und wahrscheinlich hätte er uns auch nicht verstanden, aber es war wirklich unser Engel, unser Rettungsengel.
Mega hilfsbereit, ja, die Menschen.
Ja. Das ist ja schon mal ziemlich cool. Finde ich auch wichtig zu wissen, dass man halt nicht irgendwie komplett aufgeschmissen ist, wenn man in einem Land ist, wo man nicht alles lesen kann. Ja. Oder die Sprache.
Ein weiteres Beispiel war, wo wir dann in Tokio waren und zum Onsen wollten, haben wir den Bus nehmen müssen und standen an diesem Busbahnhof mit 10, 20 Bussen und wussten nicht, welche Linie jetzt dorthin fährt. Und dann haben wir, da standen so, ich sag jetzt mal, wie Parkplatzwärter rum, die halt geguckt haben, dass niemand in diesen Busbahnhof reinfährt mit Autos. Und wir haben einen von diesen Männern gefragt und ich habe ihm das auf Google, auf dem Handy gezeigt, wo wir hin wollten. Und er hat uns einen Bus gezeigt und hat gesagt, wir müssen da hin. Und dann standen wir dort und haben gewartet. Und was ich nicht gesehen habe, ist, dass er im Hintergrund wohl zu den Bussen gelaufen ist und gefragt hat. Und kam dann zu uns her und hat dann gesagt, also hat uns quasi gezeigt, dass wir am falschen Bus stehen, weil er es halt auch nicht sicher gewusst hat. Er hat uns im Prinzip dann doch noch drauf hingewiesen und gesagt, hey, falscher Bus, zwei Busse weiter, das ist der richtige. Und auch der Schaffner, also wir haben dann vergessen auszusteigen und der Schaffner hat angehalten und hat dann wirklich gewartet, bis wir draußen waren. Er ist nicht weitergefahren, sondern er hat gebremst und wir haben es erstmal gar nicht geschnallt, was los war. Und dann hat er nach hinten geguckt und uns gezeigt, quasi, wir müssen hier raus. Also wir haben ihm gezeigt, wo wir hin wollten und er hat uns das wirklich gezeigt. Also nicht so, dass er sagt, ja Pech, die steigen nicht aus, dann fahre ich jetzt halt mal weiter und die haben Pech. Sondern also wirklich freundlich.
Das ist richtig cool. Also das freut mich schon total, dass man halt echt einfach nicht aufgeschmissen ist, dass man wirklich so nette Menschen hat. Ich glaube, das wird es in Deutschland so nicht geben, behaupte ich jetzt einfach mal. Nee.
Weniger.
Und seid ihr eigentlich direkt von Stuttgart ausgeflogen oder seid ihr irgendwie Zwischenstopp irgendwo in Hulepans?
In Stuttgart nach Amsterdam war es, glaube ich.
Ja, genau. Eine Stunde nach Amsterdam und von dort dann
nach direkt. Japan.
War das gut? War das
eine gute Airline? Ja. Ja, sehr gute Airline. Also ich habe noch nie über KLM was Schlechtes gehört. Und bin zwischenzeitlich nochmal damit geflogen und wirklich zufrieden.
Also immer, wenn ich nach Amerika fliege, ich gucke immer, dass ich mit KLM fliege. Also ich kann die auf jeden Fall bestens empfehlen.
Hast du uns nicht die sogar empfohlen, Lari?
Ja, habe ich.
Und dann seid ihr, wie lange seid ihr geflogen?
Eine Stunde nach Amsterdam und ich glaube von Amsterdam 11 Stunden.
Ja, so in dem Dreh rum.
Ja, knapp 11 Stunden.
Und wie überbrückt man so einen langen Flug? Gibt's gutes Bordkino?
Oh ja.
Ja, also es war wirklich sehr gut und ja, wir hatten halt dann noch Musik dabei zum Musik hören, was zum Lesen.
Wir haben da ja auch so Flugzeugbildschirme, wo man da halt irgendwie Filmchen gucken kann und die haben ja auch viele japanische Dramen und so.
Ausgezeichnet.
Habe ich mir ein japanisches Drama angeschaut und ich habe im Flug geheult.
Oh, ja.
Ja, entertainmentmäßig, also kann man echt nicht klagen.
Okay, und wie ist das Essen? Was gab es eigentlich für Essen? KLM holländisch oder was? Irgendwie was Japanisches? Nee,
es war asiatisch auf jeden Fall, meine ich. Ich weiß es leider nicht mehr, weil es kommt auch drauf an, wo du hinfliegst, weil Richtung Amerika kriegst du halt, keine Ahnung, so Lasagne oder was auch immer, halt so typisches Zeug. Und wenn du halt nach Asien fliegst, dann kriegst du asiatisches Essen. Und ich meine, dass bei mir Curryreis dabei war.
Ich habe gerade das Bild rausgesucht. Also es war Schwein mit Reis. Dazu gab es einen asiatischen Salat, der komisch aussah. Und als Nachtisch gab es so Vanillepudding mit Crumble drauf und ein Brötchen dazu.
Das klingt aber eigentlich ganz gut.
Ja, es war wirklich eine Flasche Wasser. Ich habe gerade tatsächlich das Bild rausgesucht. es war wirklich gut, also man konnte es essen. Ja, also es ist jetzt kein 5-Sterne-Luxus-Ding, aber es war wirklich in Ordnung. Es war tief, wo ich sagen muss, oh Gott, das schmeckt mir gar nicht. Den Salat habe ich nicht gegessen, weil der mir wirklich nicht geschmeckt hat. Aber der Rest war wirklich gut. Und dazwischen gab es, glaube ich, ein, zwei Mal so Snacks. Das war Cracker mit Käse und eine Flasche Wasser. Und Frühstück gab es auch, wenn ich das noch richtig weiß.
Ja, ich meine auch. Aber generell bei KLM, da braucht man sich keine Sorge ums Essen machen.
Und sowieso kann man ja immer dann noch ergänzend, kannst du ja auch im Menüs ja buchen. Also wir haben es tatsächlich nicht gemacht, weil wir gesagt haben, okay, Bordessen wird schon passen. Aber du könntest ja auch sagen, okay, nee, ich möchte jetzt vegetarisch essen, vegan. Du kannst es ja bei KLM bei der Buchung dann auch aussuchen.
Ja, und jetzt mal angenommen, ihr seid also in Osaka gelandet, habt dann nach ein paar Hin- und Her-Geschichten endlich euer Airbnb gefunden. Was habt ihr dann gemacht?
Also wir haben uns erstmal ein bisschen hingelegt, ein bisschen ausgeruht und danach sind wir halt, wir nicht zuerst essen gegangen?
Da mussten wir zwei Stunden überbrücken, weil die Airbnbs ja erst ab einer bestimmten Zeit immer frei waren.
Genau, und wir waren waren wir halt da in der Nähe in einem Schnellimbiss.
Ja, da haben wir dann Lari hat Curry gegessen, ja. Ich Katsudon.
Das war wahrscheinlich das beste Curry und das beste Katsudon der Welt, oder? Also was ihr je gegessen habt.
Tatsächlich nicht.
Aber du sagst mir jetzt nicht, dass du in Deutschland Besseres hattest.
Tatsächlich, ja.
Okay,
in Frankfurt, also beim Japaner.
Ja, okay. Beim Iroha habe ich auch schon besser gegessen, aber es war definitiv gut, also.
Es war sehr gut. Nee, beim japanischen Sakeba in Frankfurt, die machen richtig perfekten Curryreis. Aber in Japan kriegst du auch richtig
guten
Curryreis. Ja. Nee, auf jeden Fall, als wir dann halt in unser Zimmerchen durften, haben wir uns halt ein bisschen hingelegt, weil wir waren halt total erledigt und dann haben wir halt gemeint, ja komm, erster Abend, wir laufen halt einfach rum. Ja.
Hat gut geklappt.
Also eigentlich war geplant, dass wir uns nur so eine halbe Stunde hinlegen und daraus wurden 4 Stunden.
Ja gut.
Wir sind richtig eingepennt, wir waren auch alle 4 richtig fertig vom Flug und allem. Ja, also erstmal haben wir uns halt, wie gesagt, wir waren dann in Osaka im, hieß es, das Viertel, ich weiß es gar nicht mehr. Und direkt quasi gegenüber war so ein kleiner 7-Eleven und ums Eck war dann ein echt großes Viertel mit Essen. Also das war wirklich, ja. Wir hatten da Restaurant an Restaurant, das war...
Fressparadies.
Ich Osaka ist es auch typisch, dass die da halt auch, in den Restaurants darf man auch rauchen.
Oh.
Ja.
Ja, was genau.
Was man halt in Tokio und Kyoto, glaube ich, eher weniger gesehen hat.
Nee, also, durftest du schon auch. Die haben halt dieses Rauchverbot nicht unbedingt. Aber,
Osaka war es halt extremer.
Genau. Und es war schon ein mega geiles Essviertel und dann sind wir noch ein bisschen rumgewandert und jetzt darf Lari erzählen, wo wir gelandet sind.
Wir sind im historischen Rotlichtviertel gelandet.
Ja.
Man muss dazu sagen, es ist nicht so ein Rotlichtviertel, wie man sich das jetzt vorstellt, wie die Reeperbahn.
Nee.
Sondern es war, wir sind im Prinzip, wir haben es gar nicht gemerkt, wir sind einfach rumgelaufen und es waren kleine Gassen. Und es waren wie so kleine Hütten im Prinzip.
Also da waren halt immer diese abgetrennten Räume mit so einer Holztüre, also sah halt richtig traditionell aus und dann immer saß da auf diesem stark beleuchteten Podest saß halt eine japanische Prostituierte und immer nebendran saß da eine alte Frau und die waren so knuffig.
Ja, also es war halt nicht auffällig.
Ich habe zurückgewunken.
No.
Es war halt nicht so hell beleuchtet und Leuchtreklame oder aufdringlich, wie man sich vorstellt, sondern wirklich schlicht.
Ja gut, aber man historisch hat, ist, hat es ja wahrscheinlich...
Man hat dieses Historische, hat man schon angesehen.
Ja, Osaka ist schon relativ weitläufig auch alt gehalten, aber hat auch viele moderne Sachen. War wirklich sehr schöne Stadt, sehr schön anzuschauen.
Gab es denn da ja schon direkt irgendwie an eurem ersten Tag irgendwie was, wo ihr gesagt habt, das war voll der Kulturschock? Also zum Beispiel das Rotlichtviertel da?
Es war sauber.
Das war der größte Kulturschock.
Nein.
Es ist sauber.
Kulturschock? Also eigentlich nicht.
Ja, man beschäftigt sich ja schon sehr, sehr viel eigentlich mit Japan und der ganzen Kultur dahinter. Und deswegen ist man, glaube ich, auch schon auf sehr, sehr viel eingestellt, wenn man das Land besucht, oder?
Was ein bisschen für mich schon überraschend war, man hat es ja schon gekannt, aber dieses Essensviertel, es war wirklich, du hast kein Handy gebraucht, kein Licht. Es war alles mit Leuchtreklame vollgeknallt. Nachts leuchtet Japan. Und das war schon so ein bisschen, wo du dachtest, oh, okay. Also Las Vegas ist ein Scheiß dagegen gefühlt.
Ah, krass. Ich habe gehört, dass da ja auch überall irgendwie so ziemlich an jeder Ecke irgendwelche Automaten stehen. Also gerade für Getränke zum Beispiel, warm und kalt, ne?
Ja.
Ja.
Aber soweit man braucht auch immer Kleingeld dafür.
Ja, aber soweit ich weiß, dieses warm und kalt, das richtet sich auch ein bisschen nach der Tageszeit so an.
Ach, echt? Ich hätte jetzt so Jahreszeit
wir haben nicht gedacht. Nee, wir haben tatsächlich, also ich kann mich nicht an einen Automaten erinnern mit warmen Getränken, sondern halt Cola, aber Wasser.
Gibt es.
Ja, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, einen gesehen zu haben.
Im Frühling wart ihr da, ne?
Ja, wir waren im April.
Okay.
Ja.
Habt ihr viele Kirschblüten sehen spät
können? Nee, halt eher in Kyoto.
Oh.
Haben wir noch das Glück gehabt.
Ja, wir hätten in Osaka bestimmt auch welche gesehen, wenn wir Parks mehr besucht hätten, aber... Es ist einfach wirklich viel, das auf dich einprasselt und du weißt auch nicht, was du machen sollst. Also ich glaube, wir hätten eine Stadt streichen müssen, damit wir mehr von diesen Städten auch haben, aber so war es auch.
Weil Osaka würde ich gerne nochmal besuchen.
Du willst doch nur zu deinem Freund.
Psst. Ich erinnere mich an das Instagram-Bild.
Ja.
Ja, genau, das wäre dann auch so meine nächste Frage. Was waren denn noch so einschneidende Erlebnisse, die ihr so gehabt habt? Ihr habt ja wahrscheinlich unheimlich viel gemacht in den 12 Tagen und... Da gab es ja wahrscheinlich irgendwie so die ein oder andere Geschichte, die ihr noch auf Lager habt. Ihr habt ja schon ein paar erzählt. Aber dieser Typ aus Osaka zum Beispiel, der war ja ganz ulkig drauf, glaube ich.
Immer als wir halt wieder quasi heimgegangen sind, dann sind wir halt immer an dieser Imbissbude sind wir vorbeigelaufen und dann hat er halt so seine Hand, also wie so ein Telefon hingehalten, hey, Girlfriend, Girlfriend. Und wollte halt die ganze Zeit unsere Nummern haben, also von Chrissy und mir. Und
danke.
Dann am letzten Abend sind wir dann hingegangen und haben uns die Hucke voll gesoffen. Also ich zumindest.
Ja, wir haben halt gewöhnlich mit ihm getrunken und gequatscht, das war eigentlich echt ein cooler Dude.
Ja.
Und das Witzige war dann, also wir sind am nächsten Tag ja dann abgereist morgens und der Typ hat im Prinzip direkt im gleichen Haus in der Wohnung gegenüber von uns gewohnt. Und als er ist dann auch zeitgleich mit uns aus dem Haus gegangen und hat dann gesehen, oh, wir reisen ab jetzt und ist dann nochmal los und ist rüber zu diesem 7-Eleven und hat für jeden dann noch eine Cola und ein Melon-Bun-Brötchen gebracht.
Och, wie
und
ich hab diese Dose immer noch.
Ja, das war, also... unabhängig davon, dass Larry und ich bei dem abends vorher noch trinken und essen waren, fand ich es eigentlich richtig süß, dass er da nochmal hin ist und so quasi als Abschiedsgeschenk. Und er war auch echt freundlich.
Ja.
Also nicht aufdringlich oder so, er hat auch Larry nie irgendwie blöd angemacht, sondern nee, immer so im Spaß bei Girlfriend, Girlfriend. Aber es war echt ein cooler Dude. Also
ihr wisst, dass ich jetzt mega die hohen Erwartungen an all sämtliche Japaner habe für diese 7 Tage, die ich in Tokio sein werde, ne?
Ja, also es war auch sehr witzig. Man muss dazu sagen, wenn wir einkaufen waren, dann, Larry hatte so Probleme mit dem Geld, ein bisschen zählen, habe ich das Gefühl gehabt. Also ich habe sie einmal dabei gesehen, da hat sie, weil sie es nicht rauszählen konnte, weil sie diesen Unterschied zwischen diesen Münzen noch nicht geschnallt hatte, glaube ich, hat sie einfach die Hand voll mit dem Kleingeld hingehoben und der Kassierer hat sich das Geld selber rausgenommen.
Ja, so kann man es ja auch machen.
Es war schon witzig. Aber wie gesagt, auch die Kassierer waren super freundlich und wenn du was nicht gefunden hast, haben sie dir geholfen oder halt, wenn du nachgefragt hast.
Wenn man Rückgeld zurückbekommt, die tun dir jede einzelne Münze einzeln hinlegen, dass man auch weiß, dass die einen nicht bescheißen.
Also, dass du es quasi direkt mitzählen kannst.
Ja.
Ja.
Ach, cool. Das ist ja nett. Das ist echt nett. Da hätte ich gar keine Geduld für an der Kasse.
Also, das war wirklich Freundlichkeit und auch Sauberkeit, muss ich sagen. Es gibt in Japan wenig bis keine öffentliche Mülleimer, die irgendwo in der Stadt rumstehen. Es gibt in den 7-Elevens, gibt es Shops, gibt es Mülleimer, wo du deinen Müll entsorgen kannst. Aber öffentliche Mülleimer gibt es nicht, ich glaube, weil es mal Bombenanschläge gab vor Jahren. Und deswegen haben die diese öffentliche Mülleimer abgeschafft. War ein bisschen irritierend, weil hier hast du im Prinzip, wenn du im Park warst, kannst du in Deutschland überall deinen Müll reinschmeißen.
Ja.
Da nicht, aber dafür, dass keine Mülleimer da waren, war im Prinzip auch nirgends Müll gelegen. Und was mich ein bisschen gestört hat an Japan, ist ein bisschen so die Plastikmentalität. Wir haben Bananen gesehen, die einzeln verpackt noch in Folie eingeschweißt waren. Und die ganzen Getränkeflaschen sind halt Einwegplastik, also es gibt kein Pfandsystem.
Ja.
Es ist trotzdem sauber, aber es ist halt was, wo ich sage, okay, du kennst halt hier deine kleinen 0,5 Liter Flaschen Cola, die kannst du abgeben. Die nimmst du mir nach Hause und die schmeißen sie halt im Prinzip abends weg in den Mülleimer. Was ich persönlich ein bisschen schade finde.
Aber man muss dazu sagen, die recyceln auch ganz anders wie wir.
Ja, aber es ist halt ungewohnt, ne, weil du halt im Prinzip deine Plastikflasche wegschmeißt und nicht abgibst und dafür Geld wieder rauskriegst. Also es war ein bisschen.
Aber in Amerika kriegt man auch kein Geld raus, man wirft es auch einfach so weg. Also in Deutschland,
wir sind hier Pfandvorreiter.
Ja,
richtig. Es ist halt schon kurz irritierend, wenn du dann halt denkst, ja, wo gebe ich die Flasche ab oder wo ist hier ein öffentlicher Mülleimer? Es gibt einfach keine.
Ja, gut, aber ich meine, dass deren Plastik trotzdem noch ein bisschen anders ist als unseres.
Das kann sein, aber wie gesagt, es war halt kurz so.
Und deswegen wird es auch besonders recycelt und die Japaner, die, soweit ich weiß, ist deren Recycle-System soll richtig gut sein für die Umwelt. Also deshalb bin ich da so ein bisschen zwiegespalten, was deren Plastik und was auch immer angeht.
Welche von den Städten, die jetzt die drei, die besucht hat, also Tokio, Kyoto und Osaka, welche war denn davon jetzt die Stadt, wo ihr gesagt habt, das war die, wo ihr definitiv nochmal hin müsst? Also ich weiß schon eigentlich Osaka, aber vielleicht hat euch ja Kyoto doch ein bisschen besser gefallen.
Tatsächlich würde ich auch sagen Osaka. Kyoto war wirklich wunderschön und es ist halt, es ist ja im Prinzip die alte historische Hauptstadt von Japan. Wir haben da persönlich, fand ich Kyoto ganz witzig, weil wir direkt über einer Ramen-Bar gelebt haben.
Ja.
In einem Ninja-Room. Ja, wir haben auch alle auf Tatamis geschlafen.
Cool, richtig traditionell.
Es war wirklich cool. Kyoto ist, es hat halt so Viertel, die sind wirklich noch komplett alt. So mit,
das sind wunderschön.
Ja, wirklich wunderschön und richtig romantisch. Und daneben sind im Prinzip diese neuen modernen Viertel und alles. Es hat so seinen Charme. Osaka, aber es war meines Gefühls nach ein bisschen voller als Osaka. Osaka hat sich das für mich, finde ich, persönlich ein bisschen mehr verlaufen. Aber ja, ich glaube, ich würde auch nochmal nach Osaka, weil ich mir denke, wir haben da noch nicht alles gesehen und da gibt es bestimmt noch einiges, wo wir noch angucken wollen. Zum Beispiel was war's? Universal Studios.
Ja, gut.
Mein erstens das, aber ich habe mich in Osaka auch richtig wohl gefühlt. Also ich fand halt auch, also von der Mentalität her, die Menschen aus Osaka, die sind halt auch viel offener.
Ja.
Mit denen ist halt einfach ganz anders. Und ich habe mich da einfach direkt wohl gefühlt. Ich meine, überall waren die nett, also selbst in Kyoto und Tokio, aber Osaka hat halt nochmal das gewisse Etwas.
Genau.
Und hier kommt euer Award-Code. Der Award-Code lautet Flutschfinger und schon geht es weiter mit dem Podcast. Und dann könnte man sagen, war dann Tokio einfach zu groß und zu viele Menschen oder eben zu verschlossene Menschen? Oder?
Tokio ist halt Großstadt. Die Leute sind da halt schon mehr Business und nicht so gemütlich, finde ich.
Wahrscheinlich also auch viel mehr Touri. Mit Hummeln im Arsch wahrscheinlich auch so richtig schnell Headsets, oder?
Geht. Also da ist halt einfach viel mehr Tourismus. Und das, ich meine, in Osaka ist genauso viel, also nicht genauso viel Tourismus, aber weniger. Und deshalb empfand ich auch Osaka angenehmer.
Ja, Osaka war halt irgendwie nicht so dieses. Also ich hatte in Tokio ein bisschen so das Gefühl, wie du gerade sagst, so ein bisschen Hummeln im Arsch. Hier zack, zack, zack und mehr Leute und gestresster. Und in Osaka war das, fand ich, einfach entspannter. Und wirklich angenehmer. Es war einfach lässiger, vielleicht weil es einfach mehr auf dem Land ist, obwohl es eine Großstadt ist. Also es ist dann doch, es war einfach irgendwie das Gefühl in Osaka war positiver.
Okay. Und was war so eure schönste Erinnerung, wo ihr sagt so, boah, das hat mir quasi Pipi in die Augen geschossen oder weiß ich nicht was, wo ihr auf jeden Fall sagt, das werde ich für immer in meinem Kopf behalten, das werde ich nie vergessen.
Ich glaube, so also für mich persönlich so ein ganz spezielles Erlebnis in Osaka, in Japan, wüsste ich jetzt keins. Es war einfach
das Gesamtpaket dann wahrscheinlich, ne?
So ja, ja, also ich meine, wir haben ja in Stuttgart diesen Fernsehturm, der ist 150 Meter hoch. Der ist schon, das siehst du über Stuttgart. Und in Tokio gibt es den Skytree, der ist einfach mal 450 Meter hoch, also dreimal so. Und du siehst über komplett Tokio und das bei Nacht war einfach ein Ausblick, der einfach richtig krass war. Lari ist persönlich nicht mit hochgegangen. Es ist auch nicht gerade günstig, da hochzufahren. Ich glaube, wir haben 30 Euro gezahlt.
Ja, das ist ja.
Aber also der Ausblick hat sich wirklich gelohnt. Das war wirklich geil. Und einfach auch, also in Osaka, wir waren zum Beispiel im Osaka Castle. Auch die Bauweise von den Häusern, von den alten Schlössern und so. Es ist einfach schon ganz andere Eindrücke wie hier in Deutschland. Ne? Hier hast du halt diese Residenzschlösser, die sehen halt dort komplett anders aus, die Schlösser, die Burgen, die Menschen, die Mentalität, das ist schon so das Gesamtpaket einfach, dass Japan wirklich sagt, wow, lohnt sich definitiv hinzugehen.
Wie war das denn dann eigentlich nach den 12 Tagen? Da ist man ja auch eigentlich schon erschöpft so ein bisschen, denke ich mir, zumindest, wenn man halt die ganze Zeit irgendwas Neues zu erkunden hat und irgendwie was anderes sich anschauen kann und der ganze Tag eigentlich voll ist mit irgendwelcher Action und dann ja, sind die 12 Tage rum und auf einmal muss man wieder fahren.
Ich habe immer noch Fernweh.
Ja.
Ja.
Also ihr werdet locker so länger kriegen.
Ja, ja. Also actionmäßig muss ich sagen, wir haben uns jetzt nicht so voll gepackt. Wir hatten zwar schon jeden Tag was zu tun, aber es war jetzt nicht so, dass wir wirklich durchgehetzt sind. Ja, wir haben uns dann auch relativ gegen Ende, haben uns zweimal einen Onsen gegönnt. Ich glaube, einen Tag vor Abflug. Und dazwischen nochmal, einfach mal, um auch das Nonsen mitzunehmen, ne? Einfach, wie ist der so? Und es ist einfach wirklich, wir hatten geplant, 2 Stunden im Nonsen zu bleiben und ich glaube, wir waren 3-4 Stunden dort drin. Du vergisst halt komplett die Zeit und du bist danach wirklich tiefenentspannt.
Ja.
Wir waren im Nonsen, nachdem wir auf dem Hakone waren und den Fuji angeguckt haben.
Oh ja.
Und es ist einfach
mal
wirklich,
gesehen haben.
Das war auch so ein Erlebnis.
War das so neblig da oder?
Nein, tatsächlich, also als wir losgefahren sind in Tokio, das war so eine halbe Weltreise gefühlt. Es war wirklich strahlender blauer Himmel, es war sonnig und alles, kaum Wolken. Und wir sind auf den Hakone hochgefahren, eine halbe, dreiviertel Stunde mit 3 verschiedenen Bahnen, also mit der normalen Bahn, dann mit der Zahnradbahn, dann mit der Seilbahn. Und waren dort oben und haben den gesucht und haben ihn tatsächlich erstmal nicht gefunden und dachten so, hä, sind wir blöd, hätten wir noch eine Station weiter müssen mit der Seilbahn? Bis wir dann gesehen haben, im Hintergrund, er ist da, aber da oben war dann, es war dann auf dem Hakone nicht neblig oder so, aber irgendwie war es dann doch, beim Fuji war es neblig, du hast ihn schlecht gesehen, also wir wollten Bilder machen, wir haben versucht, die Sonnenbrillen vor die Linse zu halten, damit es dunkler wird, man hat sich echt schwer getan, aber nicht nur wir, auch Leute mit wirklich professionellen Kameras haben von dort wirklich Probleme gehabt, Bilder zu machen, weil er an dem Tag einfach ein bisschen wolkig beim Fuji war und du halt schwer erkannt hast. Also wir standen auch oben und dachten so, hä, wir haben jetzt so viel Geld gezahlt und sind da so lange hochgefahren und da ist hier nirgends. Und waren das enttäuscht und dann haben wir durch Zufall haben wir dann entdeckt und dachten so, ja, okay,
there it is. Mother Nature kann man halt leider nicht selber beeinflussen.
Nein, nein, also wir sind halt dann, als wir dann wieder runtergefahren sind, sind wir in Odawara, bist du, da ist im Prinzip deine Bahn angekommen, wo dann hochging auf den Hakone. Und in Odawara bist du halt auch direkt am Meer. Also wir sind durch den Ort gelaufen, 5 Minuten und waren direkt am Meer. Und es war halt dann schon geil, wir sind dann im Prinzip nach dem Hakone-Besteigung noch ans Meer gefahren, haben dann dort noch eine Stunde verbracht und einfach mal ein bisschen die Stille zu genießen und so nochmal.
Es war wirklich schön.
Das klingt auch echt gut. Da bin ich wirklich neidisch drum. Also ich wünschte auch, ich würde mehr als nur Tokio sehen, aber das kommt vielleicht noch ein paar Jahre später dann.
Also was für mich in Tokio, also für Lachi war in Tokio definitiv der Tokio Tower mit ihrem One Piece Tower. Ihr One Piece Tower, definitiv ihr Highlight. Was ich in Tokio ganz witzig war, ich war abends mit Chrissy, war ich Sushi essen und Lari war, glaube ich, Karaoke singen.
Ja, da habe ich eine Internetfreundin getroffen, genau. Also zum ersten Mal getroffen in Japan, weil wir haben dann so herausgefunden, oh, wir sind ja beide zeitgleich da und ich kenne die schon seit Jahren und dann haben wir halt gemeint, ja gut, wir treffen uns zum Karaoke.
Genau.
Das war echt schön.
Und Felix mag leider keinen Fisch, der stand halt so lange in der Gegend rumgelaufen. Oh. Und ja, war ganz witzig. Wir haben uns im Prinzip gerade Sushi bestellt und 5 Minuten später schreibt er mir, beeilt euch, hier ist mega geil. Oh. Und ich dachte so, okay, was ist jetzt los? Und dann haben wir halt gegessen und haben dann gezahlt und sind raus und Felix meint so, ja, lauf mal du ein Stück vor und er bleibt bei Chrissy hinter mir. Ja, und dann waren wir halt direkt im Rotlichtviertel. Du hast aber auch nicht gesehen, es waren einfach im Prinzip alles leuchtende Gebäude und als wir dann da im Prinzip, es ist eine kleine Straße, du läufst dann da so hoch, so 500 Meter und alle 2 Meter steht jemand und sagt, oh, hier komm rein und willst du Spaß haben heute Nacht und sowas.
Und da hast du Nein gesagt, also.
Ja, hallo,
wir waren ja hier. Ich weiß.
Sind mehrere Leute.
Ja. Seid ihr denn auch merchmäßig irgendwie eskaliert oder so? Da gibt es ja so viele Läden, wo man irgendwie Anime-Merch kaufen kann oder irgendwie so
wenig. Ja, wir waren ja in Akihabara im Merch-Viertel, im Shopping-Viertel. Oh, ich persönlich, Felix und ich persönlich haben da nichts ausgegeben. Meines Empfindens nach gab es überall die gleichen Sachen und es waren meistens Anime-Figuren, T-Shirts oder Mangas und Animes halt auf Japanisch, die uns halt hier nichts bringen. Und da ich persönlich auch keine Figuren sammle oder nicht so der große Sammler bin, was das angeht, war es für mich jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, ich brauche da. Aber Lari hat schon im One Piece Tower, glaube ich, 70 Euro ausgegeben.
Im Studio Ghibli Shop über 50
wollte
ich, Euro.
Wollte gerade sagen, also die Mädels, auch Chrissy hat im Ghibli Shop, glaube ich, einiges an Geld liegen lassen. Und man hat da schon, wenn man auf sowas steht, kann man da viel Geld liegen lassen.
Ja, das glaube ich sofort.
Und rein an anderen Sachen. Wir waren im Prinzip jeden Abend essen.
Ja.
Das war jetzt nicht so teuer und auch die anderen Aktivitäten. Klar, der One Piece Tower hat Eintritt gekostet, der Skytree hat Eintritt gekostet, aber sonst waren wir, glaube ich, nirgends groß drin, wo wir Eintritt zahlen mussten. Die Bahnen halt, wenn wir irgendwo hingehen.
Ja, klar. Gut, das
kommt. Ja, wir sind ja mit dem Shinkansen sind wir gefahren.
Genau.
War halt ein Huni, aber mein Gott.
Ja, auch kann man immer.
Da mussten wir von Kyoto nach Tokio. Sage.
Das heißt, keiner von euch hat irgendwie Probleme gehabt, mit seinem ganzen Kram wieder nach Deutschland zu kommen?
Nö, nein, gar nicht.
Okay. Also, wären wir am Ende in Osaka gewesen, glaube ich, wäre ich arm geworden, weil in Osaka haben wir einen richtig geilen Gamerladen gefunden, der noch so alte Super Nintendo, PlayStation 1 und 2 und halt Spiele in Massen dazu hat. Und ich glaube, wenn wir dort am Ende gewesen wären, hätte ich komplett meinen Rucksack vollgepackt und glaube mir noch die Hälfte heimschicken lassen.
Take all my yen.
Ja, so ungefähr. So nehmen wir all mein restliches Geld, ne? Hier, ich kaufe den Laden leer. Umtauschen, also wir haben eigentlich gar nicht Geld umgetauscht. Ich zumindest nicht. Hast du davor Geld umgetauscht, Lari? Hier in Deutschland?
Nee.
Wir haben halt über die Kreditkarte dort direkt immer dann unseren Automatengeld geholt.
Ja, das habe ich tatsächlich auch schon gehört, weil ich auch überlegt hatte, ob das sinnig ist, dass man halt hier in Deutschland sich vorher irgendwie schon Yen holt und dann die mitnimmt. Wobei ich persönlich auch nicht gerne mit viel Geld in der Tasche reise.
Ja, ich habe einen Kumpel gefragt, der schafft bei der Sparkasse, Schleichwerbung. Der hat mir tatsächlich davon abgeraten, weil er gemeint hat, es ist schwachsinnig, wenn du eine Visa-Karte hast, heb dir da drüben ab. Du zahlst keine Gebühren fürs Wechseln.
Ja.
Selbst mit einer normalen EC-Karte kannst du, glaube ich,
wenn sie freigeschaltet ist dafür,
50 Euro
am Tag,
Yen oder sowas, nicht Yen, Euro, aber in Yen, ich weiß den Betrag nur nicht mehr.
250.000.
ja, kannst du halt gebührenfrei, kannst du es dann halt abheben.
Ich habe mehrmals Geld abgehoben und ich glaube, ich habe am Ende für die Visa-Karte, für die Gebühren zum Abheben, insgesamt, glaube ich, für diese 2 Wochen 10 Euro gezahlt oder so. Also es war, wenn du halt, je nachdem, ne, wie viel du halt abhebst. Wenn du kleinere Beträge abhebst, dann zahlst du vielleicht öfter mal Gebühren, aber es hat sich die Grenze gehalten. Zu dem, was wir da Geld ausgegeben haben, was ich dafür Gebühren gezahlt habe, war es echt verschwindend gering.
Das hätte ich nicht gedacht.
Ja. Wobei ich auch sagen muss, ich bin froh, dass ich nur meine IC-Karte damals hatte, weil da ich halt diesen Limit pro Tag hatte, also habe ich mir alle 2 Tage Geld abgehoben, damit ich es nicht übertreibe mit dem Geld.
Ja. Das ist halt auch nicht schlecht, ne? Dann hast du es halt wenigstens immer auf dem Radar und weißt, wenn du wiederkommst, ist immer noch was auf dem Konto drauf.
Geld umwechseln hier in Deutschland, du zahlst ja hier dafür Gebühren, dass du es wechseln kannst bei der Bank.
Und
dann musst du im Prinzip überlegen, genau, und da musst du überlegen, du nimmst, ich sag jetzt mal, 1000 Euro mindestens, je nachdem, wie lange du gehst, für 2 Wochen so 1000 Euro vielleicht noch mit, so für alles, was du dort drüben ausgeben willst, ne, je nachdem, oder mehr. Und willst du mit so viel Geld in der Tasche, mit Bargeld reisen? Also ich persönlich fühle mich da unwohl. Ich gehe lieber zur Bank und heb mir da Geld ab, meine 50 Euro, die ich dann für den 1-2 Tage brauche, und heb mir die dann halt, was ich jeden Tag finde. Im Prinzip, die Geldautomaten sind in jedem 7-Eleven-Shop und die sind im Prinzip überall.
Richtig.
Das heißt, du hast auch nie Probleme, einen ATM zu finden.
Okay, das ist ja auch echt gut. Ich hätte halt tatsächlich gedacht, dass du da doch ein bisschen, länger suchst oder dass du mehr Komplikationen hast eben. Also das ist eben, weil ich immer gehört habe, mit der EC-Karte funktioniert das nicht. Du brauchst irgendwie eine Visa oder im Idealfall eine Visa oder eine Mastercard, aber Visa ist besser und
es kommt auf deine Bank an. Also Lari ist bei der Sparkasse oder bei der LBBW und da kannst du deine EC-Karte für sowas freischalten lassen.
Ich habe da nicht
oder freigeschalten. Dann ist sie generell schon freigeschaltet.
Da werde ich wohl auch mal
deswegen mit meiner ist Bank dieser Limit drauf.
Ja, ich würde halt einfach, im Zweifelfall würde ich einfach nachfragen.
Und was habt ihr denn eigentlich, also wenn ich fragen darf, insgesamt so ungefähr ausgegeben? Also inklusive Flüge, Airbnb, Hotel? Und also so grob überschlagen jetzt. Wie viel Geld sollte man für so eine 12-tägige 3-Städte-Reise einplanen?
Also Flüge waren knapp 800 Euro pro Nase.
Für meinen Teil, so mit Flug und allem und Schlafmöglichkeit, habe ich für mich selbst 1.800 Euro rum eingeplant und bin sogar am Ende mit mehr Geld.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben rein für Unterkünfte ohne den Shinkansen und ohne die Metros, weil wir nicht wussten, wie viel wir rumfahren, was das kostet. Und den Shinkansen hatten wir blöd kalkuliert. für Flüge und Unterkünfte, ich glaube, wir waren bei 1000 bis 1200 Euro, so in dem Dreh, glaube ich, war es. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Also teurer waren wir nicht, aber es kommt halt immer drauf an, was du halt buchst. Wir waren jetzt in Airbnbs und 1 oder 2 Nächte, Lari, im Capsule Hotel, eine Nacht, ne?
Ich meine sogar 2 Nächte.
Stimmt, wir haben noch eine Nacht drangehängt. Wir waren 2 Nächte im Capsule Hotel und wir hatten relativ günstige Airbnbs. Ich glaube aber, vor einem Jahr wurden die Airbnb-Bestimmungen für Japan verschärft, deswegen gibt es weniger. Deswegen sind die preislich, glaube ich, auch jetzt mittlerweile etwas teurer geworden.
Wobei ich sagen kann, aufgrund meiner letzten Recherche wegen meiner eigenen Reise, das, was sich geändert hat, ist, dass die jetzt immer eine Lizenz haben müssen, dass die offiziell Airbnb-mäßig bestätigt sind. Und bei meinem Vergleich, ich habe halt verschiedene Portale genutzt, so Booking.com, Trivago und hast du nicht gesehen und eben auch Airbnb und da hat sich preislich zum Hotelzimmer kein großer Unterschied gemacht. Ich habe mich dann aber doch letzten Endes für ein Airbnb entschieden, um halt einfach mehr Möglichkeiten zu haben, um nicht an irgendein Frühstücksbuffet oder sonst irgendwas gebunden zu sein und einfach meine Sachen gut da lassen zu können, ohne dass ich jetzt Angst haben muss, dass jemand eine Reinigungskraft irgendwas mitnimmt, so doof das jetzt klingt. Aber
wir hatten im Prinzip in den Airbnbs, die waren alle top. Das letzte war so ein bisschen, okay, kann man drüber streiten. Fürs Schlafen war es super. Zum dauerhaften Leben jetzt nicht so der Burner. Aber sie waren alle im Prinzip sauber. Man konnte nicht Angst haben, dass da irgendwelche Bettwanzen sind. Sie waren preislich in Ordnung und es hat dadurch, dass wir den ganzen Tag unterwegs waren, wie du sagst, du kannst dein Zeug in Ruhe dalassen. Du brauchst ja kein Frühstück, weil wir gesagt haben, wir holen uns halt morgens im 7-Eleven geschwind was zu trinken und was zu essen, Mittagessen und sind dann direkt ab morgens unterwegs gewesen. Also brauchst da kein Frühstücksbuffet, noch kein Hotel.
Richtig, das habe ich nämlich halt auch gedacht und du bist halt einfach nicht irgendwie an, finde halt, man ist dann ungezwungener. Ich finde, Hotel hat immer so eine gewisse Bindung irgendwie.
Ja, und wir haben mal gedacht, wenn du halt in einem Airbnb bist, dann ist das ist ja meistens in einem Wohnhaus, kommst du vielleicht auch eher mit diesen Leuten in Kontakt. Ne? Wenn du die durch Zufall unten triffst, dann redest du vielleicht mit denen. Und wir wurden einmal angeschrieben, es war in Kyoto, haben wir im Prinzip direkt über diesen Betreibern vom Ramen-Restaurant, die haben oben auch die Zimmer vermietet. Da hat eine Deutsche gearbeitet, da haben wir abends noch mit ihr ein bisschen gequatscht. In Osaka wurden wir tatsächlich von der Airbnb-Vermieterin, die hat mir dann noch geschrieben, ob alles gut ist, ob wir alles gefunden haben. Und der Airbnb-Betreiber in Tokio hat uns im Prinzip sogar jemanden geschickt, der uns vom Bahnhof abgeholt hat. Das war
genau.
Also das habe ich auch schon gemerkt. Ich habe ja auch schon alles gebucht. Und die liebe Shinji, so heißt mein Airbnb-Host, die hat mir auch direkt nach der Buchung ein richtig süßes PDF-Dokument geschickt, wie ich dann am besten vom Flughafen zu dem Airbnb komme mit Fotos und genauer Bildbeschreibung, dass ich
genau, das eigentlich
gar nicht verpassen kann. Und das fand ich halt schon richtig krass, weil das hast du ja beim Hotel nicht davon. Lässt du dich jetzt auf einen Taxifahrer oder so, sage ich jetzt
ganz blöd.
War das nicht in Osaka so, dass die, wo das gehört hat, ein selbstgezeichnetes Bild da halt?
Ja, nee, war das nicht in Tokio, glaube ich?
Ich meine in Tokio, ich bin mir nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall eins von beiden, da hat man halt die Karte einfach selbst gezeichnet.
Das war, glaube ich, in Tokio. Aber in Osaka hat im Prinzip auch die Betreiberin gefragt, die hat nicht dort gewohnt, aber sie wäre zu dem Zeitpunkt eventuell auch in Osaka gewesen, beruflich. Und sie hat gefragt, ob sie dann sich melden soll und ob wir dann Interesse hätten, was zu machen. Ich sagte, das kann sie gerne machen, aber die war dann doch nicht dort.
Ja, manchmal bieten das ja auch über Airbnb zum Beispiel an, dass du auch lokale Menschen da einfach, die bieten sich ja selber als Touristenführer teilweise an, wenn die Englisch sprechen.
Ja, also wir hätten noch nichts dagegen gehabt, wenn die gesagt hätten, ja, sie sind gerade da durch Zufall, sie zeigt uns rum oder Nachbar zeigt uns dann ein bisschen was von der Stadt. Mhm. Wäre auch cool gewesen, wenn halt Einheimische das zeigen, ist das schon...
Ja, die kennen halt dann doch irgendwie besser noch so gute Lokalitäten, wo man essen gehen kann oder sonst irgendwas, ne?
Ja.
Gab es denn irgendwie was, wo ihr euch geärgert habt, dass ihr es nicht mehr geschafft habt, oder habt ihr einfach gesagt, ja gut, das wird dann halt beim nächsten Mal gemacht? Also irgendwas...
Skibidi Museum.
Ja? War aber wahrscheinlich ausgebucht, oder?
Ja, wir haben halt nicht daran gedacht, dass wir das schon reservieren müssen. Wir dachten halt, wir holen uns vor Ort eine Karte, und es gab in dem Zeitraum, wo wir das dort, gab es keine Karten mehr.
Na, schade.
Es war ein bisschen ärgerlich. Wir wollten eigentlich auch ins Universal Studio, haben uns aber dagegen entschieden, weil es uns, glaube ich, zu teuer war, und im Nachhinein haben wir uns geärgert, weil da voll die coolen Sachen gewesen wären.
Ja, die haben doch da auch so richtig viel mit Harry Potter und sowas, ne?
Ja.
Ach, und da gibt es auch so ein Lichtermuseum. Leider hat es zu dem Zeitpunkt noch nicht geöffnet gehabt.
Ich glaube, ich weiß, welches du meinst. Das habe ich ganz oft. Ist das das, was so auf Instagram so krass omnipräsent ist?
Ja, genau das.
Oh, das ist so schön. Noch mal irgendwas heißt es, glaube ich.
Hm.
Es ist dann halt geöffnet worden, als wir dann quasi schon weg waren.
Ja.
In den Bahnen siehst du halt auch manchmal so Disney World Leichen. Die sind alle zugepackt mit Disney Tüten, schlafen in der Bahn. Ja. Also das ist echt witzig
anzusehen. Wir hatten echt viel Spaß, also auch in der Bahn. Ne? Was halt geil ist, in der Bahn ist es wirklich leise. Also
da redet man auch nicht, oder?
Sollte man.
Wenig. Ja? Man flüstert eher, man telefoniert schon gar nicht.
Ist eigentlich auch nicht so gerne angesehen in der Bahn.
Ja, also es steht auch in den Schildern dran, ne? Bitte Telefon lautlos haben und bitte nicht telefonieren. Das war schon wirklich, wo du denkst, wow, cool.
Ja, würde ich mir auch. Ich wollte gerade sagen, ganz ehrlich, ich würde mir das so für Deutschland wünschen, so oft wie ich irgendwie morgens und nach der Arbeit mit der Bahn fahre und einfach nur mega genervt bin von den Menschen, die dann da irgendwie sich ihre halbe Lebensgeschichte erstmal morgens in der Bahn erzählen müssen.
Genau, Es war wirklich schon so Sachen, wo du sagst, boah, das war richtig geil. Also du kommst dann zurück nach Deutschland, du hast ja keinen Empfang mehr, die Leute telefonieren in der Bahn und denkst so, ich flieg direkt zurück.
Ja, glaube ich. Ja, und was war dann so euer Gesamtfazit? Also würdet ihr beim nächsten Mal auch nochmal eine Rundreise machen, und würdet ihr eventuell länger reisen, oder reichen diese 12 Tage voll aus und dann vielleicht irgendwann nochmal? Weil ich denke mal, man reist ja nicht ein- oder zweimal nach Japan, wenn es einem da sehr gut gefällt.
Also ich persönlich denke, 2-3 Wochen sind in Ordnung. An Urlaub, es ist halt immer so eine Sache, ne? Irgendwann bist du, ist auch genug, ne?
Ja.
Mit Eindrücken. Wenn ich nochmal 3 Wochen fliegen würde, würde ich definitiv nach Osaka nochmal eine Woche gehen. Ich würde eine Woche in eine komplett neue Stadt gehen wahrscheinlich, und je nachdem vielleicht noch eine Woche nach Okinawa fliegen und dort Strandurlaub machen.
Ich würde am liebsten für immer dort bleiben. Also hinfliegen und
nicht mehr zurück, One-Way, ja.
Richtig. Also in Japan, da kannst du dich auch gar nicht satt sehen, finde ich. Also du findest immer irgendwie was Neues.
Ja, glaube ich. Also ich denke halt auch, sowas wie Hiroshima zum Beispiel würde ich mir auch unheimlich gerne anschauen. Schaffe ich jetzt halt dieses Jahr leider nicht. Aber ich stelle mir das, ich interessiere mich generell sehr viel dafür und ich stelle mir das auch hochinteressant vor. Gerade generell, was diese ganze zweite Weltkriegsgeschichte für Japan so für Auswirkungen hatte. Ich finde das immer mega interessant.
Das stimmt.
Oder halt irgendwie mal schön irgendwie auf Hokkaido irgend so einen Sommerurlaub machen oder sowas. Mit Wassermelonen im Sommer zerschlagen und ein Feuerwerk oder so. Keine Ahnung.
Finde ich halt auch spannend. Ich hätte auch zum Beispiel Lust auf diese Naturonsen.
Mit den Äffchen.
In den Bergen. Ja, genau.
Die würde ich auch gerne
Affen,
sehen.
Ja, auch mit Bahn.
Die sollen ja besser sein im Winter. Also im Prinzip kannst du auch im Winter fliegen. Ich denke mal, die Jahreszeit ist relativ egal, wann du fliegst. Ich glaube, Japan hat zu jeder Jahreszeit was zu bieten. Und es lohnt sich definitiv, dorthin zu fliegen. Ob du jetzt im April, Mai zur Kirschblütenzeit fliegst oder ob du im Winter dann eher in den Norden fliegst und da diese Natur uns mit den Äffchen gehst oder, wie du sagst, im Sommer nach Hokkaido Pool feiern oder so. Ich denke, es lohnt sich immer zu einer Jahreszeit. Du musst dir halt definitiv überlegen, es ist nicht gerade günstig. Ja, je länger du gehst, desto teurer wird der Spaß.
Ja, klar.
Und du solltest es dir halt auch nicht zu voll packen. Also in 3 Wochen eine komplette Japan-Rundreise, wenn du überall nur so 1-2 Tage bist, kann man machen. Finde ich persönlich ein bisschen schade, weil ich dann doch lieber weniger sehe, also weniger Städte besuche und dafür halt mehr von diesen Städten sehe.
Ja, es klingt auch anstrengend und stressig. Also für mich wäre das auch.
Ja, nichts. Du bist halt an diesen Tagen, also im Prinzip, wir waren jeden Tag von morgens bis abends unterwegs zu Fuß.
Und dann ich mit meiner Kniegeschichte da.
Ja, richtig. Larry hatte da so eine Verletzung am Knie, das war dann super geil. wie gesagt, 2-3 Wochen, denke ich, ist in Ordnung, weil irgendwann ist auch, wo du sagst, okay, jetzt bist du ja auch mal übersättigt von allem.
Ja, man hat ja auch so viele Eindrücke und Gerüche. Ja. Und
also mir persönlich geht es ja immer so, dass ich sage, wenn ich 2-3 Wochen Urlaub habe, bin ich auch froh, wenn ich mal wieder zurückkomme, mal wieder arbeiten gehen kann.
Ja.
Und mal wieder was anderes. Das
ist ein normaler Alltag quasi, ne?
Genau. Und definitiv, es lohnt sich. Also kann es jedem nur empfehlen, der zu viel Geld übrig hat, dorthin zu fliegen. Weil ich persönlich denke mir halt so, du kommst nach Japan vielleicht weniger oft als, keine Ahnung, nach Spanien kann ich jedes Jahr im Prinzip in Urlaub gehen, aber nach Japan oder auch andere Länder, die weiter weg sind, kommst du halt im Prinzip nicht vielleicht jedes Jahr.
Ja, das stimmt.
Weil es einfach auch preislich eine andere Liga ist. Ja, und deswegen lohnt es sich definitiv für jeden, der Animes, der Mangas liebt, der Japan an sich liebt, dort auf jeden Fall mal hinzureisen, Tokio definitiv zu sehen.
Wobei
und dann,
ich sagen muss, selbst wenn man nichts mit Japan am Hut hat, kann ich selbst den Leuten halt auch Japan.
Definitiv, sehen. Aber ich sag definitiv, aber für Leute, die halt aus dem Forum sind, lohnt es sich definitiv. Die haben ja eh schon Interesse an sowas, dann lohnt es sich definitiv.
Das stimmt.
Also Kinders, Geld sparen und dann auf diversen Portalen ruhig mal mit ein bisschen Geduld schauen, wann es gute, günstige Angebote gibt. Ich kann Google Flights empfehlen. Ich kann Airbnb, wie ihr ja auch schon gesagt habt, sehr gut empfehlen. Und wichtig ist halt wirklich, dass man mit Geduld da dran geht und nicht überstürzt, finde ich, irgendwie was bucht. Hauptsache, man fliegt. Sondern wirklich einmal sich ein bisschen in Ruhe informieren und gucken, was wann wie viel kostet und wie man am günstigsten fliegen kann und so.
Was ich auch empfehlen kann, die Seite wandervibe.de.
Wandervibe?
Ist ein Reiseblog.
Wir haben viele Tipps. Wir haben uns so viel Inspiration geholt und auch Tipps. Da gibt es wirklich viele nützliche Infos, was sich wann lohnt. Da haben wir zum Beispiel den Skytree entdeckt, dass es sich halt bei Nacht wirklich lohnt, weil du halt wirklich nachts Tokio leuchten siehst. Der auch übrigens von außen wunderschön beleuchtet ist. Zu der Zeit, wo dein tolles Shiny-Album rauskam, waren ja mehrere Türme in Japan toll beleuchtet.
In Pearl Akolu.
Deswegen, es lohnt sich definitiv, da auch mal Reiseblogs zu lesen, wandervibe.de zum Beispiel, oder auch einfach mal Leute, die vielleicht schon mal dort waren, einfach zu fragen und sagen, hey, was waren deine Inspirationen, was hast du gesehen, was würdest du nicht nochmal angucken, was hat dir gefallen, was nicht so, lohnt sich immer.
Also ich glaube, dass jeder, der diesen Podcast hören wird, als allererstes denken wird, Osaka ist die geilste Stadt Japans. Ja,
nein, aber ja, tatsächlich haben wir auch mehr über Osaka geredet wie über Kyoto oder Tokio.
Was ich dir höchstpersönlich empfehlen kann, liebe Randi, wenn du in Tokio bist, geh auf jeden Fall nach Shinjuku.
Okay, weil?
Weil da wirst du mit K-Pop überschlagen. Shinjuku ist richtig geil.
Sie muss unbedingt nach Harajuku.
Ja, da möchte ich auch auf
jeden
Fall
ist auch
hin.
Geil.
Das war der Drogentyp, wie weißt du noch, Larry?
Da werde ich mich ja allein, ich werde da so viele Menschen, glaube ich, fotografieren, weil ich die Fashion so faszinierend finde, aber selber mich nie so anziehen würde.
Gibt's viel zu sehen, lohnt sich immer.
Ja, sehr, sehr schön.
Wenn du gut und günstig buchst, dann kannst du, ich sag mal, bis mit 1.000 Euro Reisekosten schon durchkommen, je nachdem, was du halt auch sehen willst, wohin du
Ja, wie viel du sehen musst. Das Essen halt günstig ist und dann, je nachdem, was du kaufen willst, lässt du Merch weg, dann brauchst du eigentlich nicht so viel Kohle. Also du kommst da schon relativ.
Also reine Reisekosten 1000 bis 1500, je nachdem, was du halt für Ansprüche hast, auch an deine Unterkunft und sowas.
Richtig.
Wenn du sagst, ich möchte nur in 5-Sterne-Hotels, dann wird es natürlich teurer. Aber wenn du sagst, wie wir hatten in Tokio ein Airbnb, ich würde es nicht nochmal buchen, sagen wir es mal so.
Ja.
Du hattest eine Badewanne, das sah aus wie ein riesengroßer Kochtopf. Es war in manchen Ecken Schimmel.
Ja.
Es war jetzt nicht so der Burner, aber die Betten waren sauber und zum Schlafen hat es definitiv gereicht, ne? Es war jetzt nicht dreckig, du durfst halt ab 8 oder ab 10 nicht mehr laut sein oder so.
Ja, überall solche dünnen Flatterwände.
Ja, aber wie gesagt, zum Schlafen hat es voll und ganz gereicht, ne? Und deswegen sage ich ja, wenn du halt Ansprüche hast, wo du sagst, ich will, keine Ahnung, ein King-Size-Bett und ich möchte eine Minibar und ich möchte einen Whirlpool in meinem Zimmer haben, ja, dann wird es halt teurer.
Ja,
aber wenn du sagst, mir geht es darum, ich habe einfach ein Bett zum Schlafen, das sauber ist, die Wohnung ist sauber, ich brauche da keine Küche drin, ich brauche da keinen fetten Flatscreen oder so drin in den Airbnbs oder so, dann ist es was, wo du wirklich günstig durchkommst. Und Flüge halt auch, ne, wenn du da rechtzeitig guckst und auch immer wieder mal vergleichst über Google Flights, so wie wir es gemacht haben, kannst du echt gut und günstig fliegen. Also ich sag ja, wir haben 600, 650 nur für die Flüge gezahlt und ich glaube, dann kam halt, weil wir gesagt haben, okay, ab Amsterdam würden wir schon gern zusammensitzen. Ich glaube doch jeweils 40 Euro für Hinflug und 40 Euro für Rückflug für Sitzplatzreservierung, glaube ich, dazu.
Ja, das muss man ja auch immer noch einrechnen. Das stimmt.
Ja, aber wenn du halt sagst, nö, mich juckt's nicht, ob ich jetzt, also nach Amsterdam magst du eine Stunde, juckt mich nicht, ob ich dann neben Lari sitze oder nicht. Ja, aber auf dem Hinflug und auf dem Rückflug haben wir gesagt, wir würden schon gerne als Gruppe zusammensitzen.
Ja, klar, ne? Weil man will sich ja auch austauschen mal zwischendrin und nicht irgendwie neben fremden Menschen sitzen, mit denen man sich eventuell nichts zu erzählen hat.
Ja, aber wenn du sagst, das juckt mich auch nicht, ne, dann kannst du im Prinzip auch das weglassen. Also das ist, wie gesagt, nach oben in keine Grenzen und du kannst da schon, wenn du da vergleichst und so, gut und günstig hinfliegen. Und dann halt, was du da an Geld ausgibst, liegt immer in deinem Ermessen. Wenn du wie Lari, keine Ahnung, 70, 80 Euro im One-Piece-Shop liegen lässt, ja klar, dann sind es 70, 80 Euro, die du halt.
Wobei ich sagen muss, dass ich finde, dass das tatsächlich noch relativ wenig in Anführungsstrichen ist, weil ich vermute, dass ich persönlich bin halt so ein Typ, wenn ich was sehe, das mir gefällt, dann muss ich es kaufen und dann sind mir die Konsequenzen erstmal egal, also im Sinne von übertreffe ich den Freibetrag oder passt das überhaupt alles noch in meinen Koffer, muss ich vielleicht einen zweiten Koffer kaufen?
Ja, das ist halt, gut, wenn du so bist, aber wie gesagt, wenn du sagst, ja okay, ich hab jetzt keinen Platz oder ich brauch's vielleicht doch nicht so unbedingt oder ich krieg's in Deutschland fürs gleiche Geld, dann sind das Sachen, wo du sagst, okay, dann kannst du da auch Geld sparen, aber...
Ich muss aber auch sagen, ich habe mich auch relativ mit dem Geld zurückgehalten, also ich hätte auch wesentlich mehr kaufen können. Ja. Aber ich habe mir halt Gedanken um mein Geld gemacht, so scheiße, nicht, dass ich am Ende des Urlaubs irgendwie kein Essen mehr kaufen kann.
Ja, hast du
gesagt. Nachher passt es nicht mehr in meinen Koffer rein und am Ende hat sich rausgestellt, ich hätte doch viel mehr kaufen können.
Ja, wahrscheinlich. Es ist auch eigentlich ganz gesund, wenn man mit so einem Mindset da dran geht, finde ich.
Ja, also das, wie gesagt, die Reisekosten sind variabel. Ich sage jetzt mal, die kannst du relativ gering halten, ich sage 1000 bis 1500 Euro wahrscheinlich. Und was du dort an Geld verbrauchst, das ist ja immer in deinem eigenen.
Ja, richtig. Und ich meine, so viele, wir haben ja jetzt mittlerweile doch einen guten Online-Handel mit eBay und mit Amazon und was weiß ich nicht was und sämtliche Märkte, die irgendwo in Japan sind oder so, wo du halt doch eigentlich relativ vieles bekommst, was du auch da vor Ort bekommst, was du jetzt aber nicht zwingend dann quasi da kaufen müsstest.
Genau. Aber wenn du halt Sachen, was ich sag mal, abends essen gehst in ein teures Restaurant, ne, und dir nicht Curryreis reicht, sondern sagst, ich brauche abends mal in, keine Ahnung, 5 Sterne essen, ja, dann wird's halt teurer. Aber wie gesagt, das sind halt so Sachen, wo du das ist halt
ja, klar.
Eigenes Ermessen.
Okay, dann bin ich jetzt aber mal an dem Punkt, wo ich sagen würde, ich danke euch richtig herzlich, dass ihr dabei wart und mir bei dieser Episode, bei der ersten Episode des Soapy Casts, Gesellschaft geleistet habt und mir so viel erzählt habt. Und wir werden uns auf jeden Fall nochmal hören. Wir schauen mal, wann das klappt. Und wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart.
Immer wieder gerne, hat mich auch sehr gefreut.
Und jetzt würde mich auch interessieren, die Leute, die sich das jetzt hier angehört haben, was sie so denken. Und hinterlasst bitte ein Feedback. Sagt uns, wie es euch gefallen hat. Ob Julian zu viel gequatscht hat. Nein, ich mach Spaß. Aber wir würden uns selber Feedback freuen. Und in dem Sinne, Dankeschön und tschüss.
Tschüss.
Tschüss.